Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Ein obligatorisches USA-Update.
Israel und Iran im Krieg.
Der G7-Gipfel.
Und Angriffe auf die queere Community. In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Haltung. Wir, das sind Paula.
Und ich bin Juri. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag 9 Uhr.
Für alle, die schon länger dabei sind, ja, das klingt gerade ein bisschen anders. Dieser Podcast wurde ja bis vor kurzem von Julika, Berit, Magda, Mia und Leo gehostet. Und die haben so einen good job gemacht, also mit stabilen Recherchen und dazu noch so einem sehr krassen Gespür dafür, wie man Nachrichten erzählen muss, damit auch wirklich was hängen bleibt und keine Fragezeichen mehr da sind. Und dafür erstmal ein richtig dickes Danke.
Auf jeden Fall, auch von mir. Und jetzt neues Team, neue Stimmen und wir beide sind zwei davon. Wir übernehmen jetzt den Podcast und bringen euch die Themen, die die Woche wirklich gezählt haben. Was bleibt, ist eine klare Haltung, tiefgründiger Blick auf relevante Themen und was neu ist, uns gibt es jetzt auch mit Video.
Ich bin Paula, Journalistin und was die Woche wichtig war, Ultra. Und ich bin super hyped, dass ich euch ab jetzt die Nachrichten der Woche nahebringen kann.
Ich bin Juri, langjähriger Fan dieses Podcasts und ich fühle mich so geehrt, in diese großen Fußstapfen treten zu dürfen. Und wer die anderen beiden Hosts sind, das seht ihr im Laufe der Folge. Also stay tuned.
Juri, was hat dich die Woche eigentlich beschäftigt?
Also obviously, was uns, glaube ich, alle diese Woche sehr beschäftigt hat, ist, was zwischen Israel und dem Iran abging. Und da wird natürlich auch heute unser Hauptfokus drauf liegen. Aber bevor wir so richtig reinstarten, Paula, hast du es geschafft, dich diese Woche irgendwie mit anderen Themen zu beschäftigen, neben diesem großen Thema, was diese Woche abging?
Ging so, muss ich ehrlich sagen. Aber meine Nachbarin Annette, die ist in Urlaub geflogen und sie hat ihre Pflanzen bei mir auf dem Balkon stehen lassen. Deswegen habe ich das erste Mal, seitdem mein Mitbewohner ausgezogen ist, einfach mal lebendige grüne Dinge auf meinem Balkon. Und es ist richtig, richtig schön. Deshalb habe ich aktuell noch einen kleinen Rückzugsort, wo sich alles noch okay anfühlt. Und da habe ich ganz viel Zeit drauf verbracht. Aber in der Woche kommt Annette wieder und dann geht es dann richtig los. Wie war deine Woche?
Eigentlich natürlich auch das große Thema war natürlich, was in Iran und Israel abgegangen ist. Was mir so ein bisschen geholfen hat, manchmal auf andere Gedanken zu kommen, waren tatsächlich die NBA Finals. Ich weiß nicht, ob du sonderlich viel mit Basketball zu tun hast, aber ich gehe im Moment ziemlich schlaflos durch die Woche, weil die Spiele sind natürlich in den USA und halt zeitversetzt. Und gestern Nacht war eben Game 6 zwischen den Oklahoma City Thunder und den Indiana Pacers. Und die Pacers haben gewonnen, deshalb gibt es jetzt noch ein entscheidendes Game 7. Das ist am kommenden Montag und also ich oute mich hier als OKC-Fan, weil Isaiah Hartenstein spielt für die Oklahoma City Thunder und er könnte als erster Deutscher seit Dirk Nowitzki die NBA Finals gewinnen. Und du kennst Dirk, oder?
Dirk kenne ich natürlich.
Dirkules.
Dirkules.
Eine Legende.
Gut, jetzt wo wir das geklärt haben mit Dirkules, können wir richtig reinstarten.
Hey, ihr wart ja jetzt alle zwei Wochen ohne Newsfolge und wir haben es mitbekommen. In den Kommentaren kam schon die Frage, ob wir die beiden Folgen nachholen können.
Leute kommen einfach mit den aktuellen News normalerweise nicht klar. Und dass Leute dann nach den News von der Woche davor noch fragen, ist ziemlich insane, meiner Meinung nach.
For real. Aber keine Sorge, wir versuchen euch trotzdem auf den aktuellen Stand zu bringen.
Ja, alles ändert sich gerade irgendwie im Minutentakt, hat man das Gefühl. Also Dinge, die letzte Woche voll wichtig waren, sind die Woche drauf dann irgendwie gar nicht mehr Thema. Aber ein Thema, das würden wir gerne mal nochmal aufgreifen, und zwar das mit der USA.
Also in Los Angeles wurde seit über zwei Wochen demonstriert und der Auslöser dafür waren Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, bei denen Dutzende Menschen ohne Papiere festgenommen wurden. Die Reaktion waren heftige Proteste, Ausschreitungen und Plünderungen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Die Bürgermeisterin verhängte zeitweise sogar eine nächtliche Ausgangssperre. Und Trump hat zusätzlich Truppen der Nationalgarde geschickt, also basically das Militär. Und obwohl das eigentlich im Normalfall Sache des Bundesstaates ist. Der kalifornische Gouverneur, der Demokrat Gavin Newsom und die Bürgermeisterin Karen Bass, auch Demokratin, verurteilten den Einsatz der Nationalgarde und haben sogar dagegen geklagt.
Und in dieser aufgeheizten Situation, also wo die Bevölkerung neben der Nationalgarde auf der Straße steht, gab es dann auch noch die Militärparade, die geplant wurde von Trump. Und da gab es ja wirklich ziemlich krasse Befürchtungen.
Genau, Trump hatte Geburtstag und die US-Armee feierte auch ihr 250-jähriges Bestehen, sowie den sogenannten Flag Day, also den Tag der Einführung der US-Fahne. Also gab es direkt drei Anlässe zu feiern und das hat Trump sich natürlich nicht nehmen lassen und hat für seine Militärparade einfach mal 45 Millionen Dollar, also umgerechnet 39 Millionen Euro rausgeballert.
Das ist so heftig. Also sorry, was ist denn das für ein Batzen Geld? Trump weiß auf jeden Fall, wie man Geld ausgibt.
Auf jeden Fall. Also ich finde es aber ehrlich gesagt komplett unpassend. Ich meine, so eine Parade zu so einem Zeitpunkt abzuhalten, wo das Land so gespalten ist wie noch nie und global so viele Krisen abgehen, schwierig.
Ja, und man hat auch ein bisschen das Gefühl, das hat die Stimmung bei dieser Parade auch ein bisschen gedrückt. Also zumindest, wenn man sich Melania und Trump angesehen hat, da ist richtig viel Lore im Internet rumgegangen. Also Trump ist scheinbar fast weggepennt. Melania sah die ganze Zeit ziemlich angepasst an. Dazu gab es dann auch irgendwie Bilder von den Bleachers, wo alles komplett leer war. Yes. Der Vibe insgesamt war nicht so ein Vibe.
Fazit, die Big Beautiful Parade war ein big waste of money. Das haben auch viele Amerikaner so gesehen. Und während Trump sich selbst feierte, gingen nämlich tausende Menschen in mehreren Städten gegen ihn und seine Politik auf die Straßen. Dazu hat ein landesweites Bündnis namens No Kings aufgerufen. In über 2100 Städten gab es Proteste und laut VeranstalterInnen waren über 5 Millionen Menschen auf der Straße. Die Demonstrationen richten sich nicht nur gegen Trumps Selbstdarstellung, sondern auch konkret gegen seine Migrationspolitik. Insbesondere die groß angelegten Abschiebeaktionen der Heimatschutzbehörde. Und das ist einfach für tausende Migrantinnen immer noch Alltag.
Schon, aber ich habe das Gefühl, das sind ja nicht nur Migrantinnen, die davon betroffen sind. Also jeder hat Angst. Wer wird als nächstes abgeschoben? Meine Freunde, meine Mitstudierenden. Also es kann echt viele verschiedene Personengruppen sein, die da abgeschoben werden. Dementsprechend verbreitet sich die Angst gerade über alle möglichen Communities.
Hast du absolut recht mit. Und ich meine, allein die schiere Zahl an Menschen, die auf die Straße gehen, gegen die Migrationspolitik von Trump, zeigt das ja. In New York allein sollen laut Organisatorinnen 200.000 Menschen mitdemonstriert haben. Die Polizei nahm dort auch manche Menschen fest. Die Proteste verliefen aber größtenteils friedlich.
Und wie ist die Lage jetzt? Es war ja vor 2 Wochen ungefähr.
Also bei den Protesten hat sich die Lage etwas beruhigt. Und auch die nächtliche Ausgangssperre in Los Angeles wurde wieder aufgehoben. Aber praktischerweise haben wir einfach gerade eine direkte Leitung in die USA.
What?
Nämlich ist unser Homie, unser Co-Host Adrian gerade in New York und hat uns gestern ein kleines Update geschickt, wie er die Stimmung vor Ort so wahrnimmt.
Ah, hi Yuri, hi Paula, ich habe euch gar nicht gesehen, ihr seid ja schon da. Wie ist die Stimmung denn in New York? Ich bin hier gerade am Empire State Building, wie man sehen kann. Und die Stimmung ist eigentlich gut heute. Heute ist Feiertag. Den gibt es erst seit 2021, Amerikas jüngster Feiertag. Und zwar Juneteenth, der Emanzipationstag, wie man ihn auch nennt. Effektiv wurde die Sklaverei, das Wetter ist übrigens nicht so gut heute, effektiv wurde die Sklaverei eigentlich heute abgeschafft, 1865. Vor dem Hintergrund, der Stockmarket ist heute off, keine Museen haben offen. Und die Stimmung ist eher gut, aber das kann ich auch nur als Tourist sagen. Abgesehen davon sind die Proteste derzeit eher gewidmet Israel und Iran und dem Disput, der da vorliegt. Ja, das ist die Stimmung. Es ist trotzdem gereizt. Als Tourist kriegt man nicht so viel mit. Mit den Freunden, die ich bin, die sind auf Green Cards hier. Ich selbst bin ja auch nur auf einem Ester hier. Wir wagen uns eher nicht, uns da politisch zu beteiligen. Das kann ich aber auch verstehen. Und mit den Worten schicke ich zurück ins Studio und liebe Grüße nach Berlin. Bis dann.
Danke an Adrian. Liebe Grüße nach New York. Und wenn ihr mehr von Adrian sehen wollt, dann schaltet nächste Woche ein. Dann wird er nämlich hier an meinem Platz sitzen. Die News, die diese Woche fast alles andere in den Schatten gestellt hat, war der Angriff Israels auf den Iran. Ein Hinweis, wir beziehen uns in dieser Folge vor allem auf Angaben der Kriegsparteien und auch auf eine iranische NGO. Diese Zahlen lassen sich also nicht unabhängig verifizieren.
Ich weiß nicht, wie es euch diese Woche gegangen ist, aber bei mir persönlich, ich konnte kaum Überblick haben darüber, was alles passiert ist. Deswegen geben wir euch einen ganz kleinen Abriss von allem.
In der Nacht auf den 13. Juni hat Israel einen groß angelegten Angriff auf den Iran gestartet. Unter den rund 100 Zielen waren unter anderem militärische Anlagen, aber auch Atomanlagen, unter anderem die Anlage in Natanz. die als bekannteste iranische Atomanlage gilt.
Iran hat noch in derselben Nacht mit Drohnenangriffen reagiert und die konnten aber laut Israel abgefangen werden.
Seitdem herrscht in beiden Ländern Ausnahmezustand. In Israel ist die Raketenabwehr im Dauereinsatz und in Iran fliehen tausende Menschen. Laut iranischen Angaben wurden bei den Angriffen hochrangige Militärs getötet. Unter anderem der Armeechef Mohammed Bagheri. Aber auch Zivilistinnen sind unter den Todesopfern. Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen da genau gestorben sind. Iran spricht von ungefähr 200 Toten. Eine Menschenrechtsorganisation stand Donnerstag von über 600.
Das ist so krass. Aber auch auf der israelischen Seite gab es Opfer. Bisher wurden mindestens 24 Tote gemeldet und über 500 verletzt. Also es wurde sogar eine Klinik getroffen und Schulen und Krankenhäuser mussten evakuiert werden. Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, was das für eine Ausnahmesituation ist und was das wirklich für einen macht. Also die ganze Zeit Sirenengeräusch, immer auf der Suche nach dem nächsten Bunker.
Das klingt total furchtbar. In Iran haben die Menschen leider keine Schutzbunker und auch keine Alarmsirenen und müssen quasi auf ihr eigenes Glück vertrauen, sich vor den Angriffen in Sicherheit zu bringen.
Jetzt sind wir voll tief in der aktuellen Lage, aber ich glaube, um das ein bisschen besser zu checken, hilft es vielleicht, Background-Knowledge zu spreaden. Also warum die überhaupt so verfeindet ist, dass es so weit kommen konnte.
Auf jeden Fall. Also die Feindschaft ist nicht neu. Die existiert quasi schon seit 40 Jahren, um genauer zu sein, seit der Islamischen Revolution 1979. Man muss dazu aber sagen, davor waren die beiden Staaten aber eigentlich ganz gut befreundet. Seit 1979 regiert in Iran das Mullah-Regime unter Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Und mit ihm kam die klare Ansage, die USA und Israel gelten als Erzfeinde von Iran. Das Mullah-Regime hat das Existenzrecht Israel nie anerkannt und permanent bekämpft. Zum einen direkt, zum anderen indirekt über sogenannte Proxys, das sind Stellvertreterorganisationen. Das läuft unter dem Label Achse des Widerstandes. Konkret heißt das, Iran unterstützt militante Gruppen mit Waffen und Geld. Darunter zählt die Hisbollah im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen und mutmaßlich auch die Hamas, die hinter dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 steckt. Aus israelischer Sicht ist das halt einfach super krass, wenn du mehr oder weniger aus jeder Himmelsrichtung von Feinden umzingelt bist und in ständiger Alarmbereitschaft sein musst.
Ja, man muss ja mehr oder weniger die ganze Zeit auf alles vorbereitet sein, was so geht. Aber to be honest, ist es einfach unmöglich, alle Informationen, die hier wichtig sind, in eine Nachrichtenepisode zu packen. Deswegen haben wir euch in den Shownotes ein paar andere Formate verlinkt, damit ihr darauf klicken könnt, wenn ihr mögt. Klar ist auf jeden Fall, dass Israel und Iran schon seit Ewigkeiten im Konflikt stehen. Und warum das gerade eskaliert, ist aber auch ziemlich interessant.
Ja, das hat mehrere Ebenen. Um genauer zu sein, zwei Gründe. Zum einen sind die Proxys, also die Verbündeten, militanten Gruppen des Irans gerade so geschwächt wie noch nie. Allen voran die Hamas, die durch den langen Krieg in Gaza stark angeschlagen ist. Aber auch die Hisbollah im Libanon wurde durch israelische Luftschläge stark geschwächt. Und zuletzt ist auch das Assad-Regime in Syrien zusammengebrochen, was auch als enger Verbündeter Irans in der Region galt.
Und der zweite Grund, warum Israel ausgerechnet jetzt angreift, ist, weil Netanyahu möchte, dass Iran nicht zur Atommacht wird. Man muss dazu sagen, Iran hat laut eigenen Angaben sein Atomprogramm nur für zivile Zwecke genutzt. Okay, der zweite Grund, warum Israel ausgerechnet jetzt angreift, ist, weil Netanyahu nicht will, dass Iran eine Atommacht wird. Man muss dazu sagen, dass Iran laut eigenen Angaben sein Atomprogramm nur für zivile Zwecke nutzen möchte. Aber let's be honest, dafür bräuchte man nicht diese Mengen an hoch angereicherten Uran, die Iran halt mittlerweile hat. Jedenfalls, dieser Militärschlag stand halt für Netanyahu schon länger im Raum. Und Netanyahu hat es seit Jahren auch schon deutlich gemacht, dass er einen atombewaffneten Iran nicht akzeptieren würde.
Also sein Argument ist hier basically Selbstverteidigung.
Genau, Selbstverteidigung. Aber VölkerrechtlerInnen, die sehen das ziemlich anders. Die sagen, das Völkerrecht, genau gesagt die UN-Charta, erlaubt einen militärischen Erstschlag nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Erstens, ein Angriff muss unmittelbar bevorstehen. Zweitens, überwältigend sein. Und drittens, es darf keine andere Möglichkeit zur Abwehr geben.
Ob das im aktuellen Fall zutrifft, ist zumindest umstritten.
Wir haben euch jetzt einen kleinen Überblick gegeben, aber wir merken gerade selber, es fliegen eine Menge Infos rum. Und um das ein bisschen besser einzuordnen, einzuordnen, haben wir mit einer Expertin gesprochen, mit Gilda Sahebi. Sie ist Journalistin. Sie ist in Teheran geboren und mit 3 nach Deutschland gekommen. Sie ist Autorin und sie beobachtet die Lage im Nahen Osten schon sehr lange, sehr genau. Und Gilda hat uns ganz am Anfang auch schon gesagt, was sie genau glaubt, warum Netanyahu gerade jetzt diesen Angriff gestartet hat.
Also da gibt es 2 Geschichten. Die eine Geschichte, die offizielle Geschichte, ist, dass das iranische Atomprogramm so weit fortgeschritten sei, dass Israel einen atomar bewaffneten Iran, Islamische Republik, gesehen hat und deswegen vorher eingreifen wollte. Also grundsätzlich erstmal ja, das iranische Regime will die Atomwaffen, absolut. Das iranische Regime ist eins, wenn nicht das gefährlichste Regime der Welt oder auf jeden Fall eines der gefährlichsten Regime der Welt, eins der brutalsten und grausamsten. Und deswegen gab es ja auch ein Atomabkommen und deswegen hat ja die internationale Gemeinschaft sich schon sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt. Benjamin Netanyahu warnt schon seit Jahren vor dem iranischen Atomprogramm. Also es gibt so Clips von ihm von 2012, wo er gesagt hat, in einem Jahr hat Iran die Bombe und dann wieder 2018 und so. Also dass die in aller Kürze die Atombombe haben werden, hört man schon länger. Heißt nicht, dass es jetzt nicht falsch ist. Also das kann gut sein, wobei es widersprüchliche Berichte gibt. Aber das ist sozusagen der offizielle Grund. Ich glaube, dass für die israelische Regierung jetzt der Zeitpunkt besonders günstig war. Einmal eben, weil man einen Donald Trump im Weißen Haus hatte. Wobei auch da eigentlich hatte Donald Trump gesagt, er will erstmal diese Gespräche mit den iranischen Vertretern führen. Hatte er auch. Er soll dann irgendwann frustriert gewesen sein von dem, was man aus seinem Umfeld hört. Und dass er dann gesagt hat, das funktioniert nicht. Und trotzdem hat die israelische Regierung ohne die USA, ohne Absprache, quasi in diese Gespräche mehr oder weniger rein diesen Angriff gestartet. Und ich glaube, der Zeitpunkt hat auch damit zu tun, dass die Situation in Gaza sehr schwierig ist, dass die Kritik an der israelischen Regierung sehr groß geworden ist international in letzter Zeit und auch ganz persönlich mit Benjamin Netanyahu zu tun, dass er um seine politische Existenz fürchtet und das wäre ein Riesengewinn für ihn, wenn er sozusagen die Gefahr der iranischen Bombe nicht nur das sozusagen beenden würde, sondern vielleicht sogar das iranische Regime. Das ist ja das, was er jetzt mehr oder weniger als Ziel ausgegeben hat.
Also glaubst du, wir könnten jetzt mit einem nächsten großen Krieg rechnen?
Das hängt davon ab, was jetzt die USA machen. Also der große Krieg ist ja im Prinzip schon da. Also den Krieg vor dem Krieg zwischen Iran und Israel hat man schon seit vielen Jahren Angst. Und tatsächlich habe ich die ersten Tage gedacht, die israelische Regierung wird jetzt diese gezielten Schläge machen für ein paar Tage und dann ist es vorbei. Jetzt hat aber Donald Trump, das hat die New York Times berichtet, fast neidisch war auf den Erfolg von der Aktion der israelischen Armee. Also dass sie eben ranghohe Militärs, Generäle gezielt ausgeschaltet haben, dass sie einen großen Teil des Luftraums eingenommen haben und so weiter. Dass er jetzt mitmachen will. Dass er jetzt sagt, oh, ich will auch von diesem Glanz abhaben. Und er spielt in meinen Augen gerade Kriegsherr. Und er genießt es, diese Macht zu haben. Er genießt es, sichtlich die Macht über Leben und Tod zu haben. Und das macht mir Sorge. Das ist für mich nichts Rationales. Das ist für mich nicht berechenbar. Und wenn die USA tatsächlich mit einsteigen über diese bunkerbrechenden Bomben, um die geht es vor allem, zumindest zu diesem Zeitpunkt, damit man eine Atomanlage wie in Fordo, die eben unter der Erde weit ist, dass man die treffen kann, dann ist es für mich absolut nicht voraussehbar, was passiert, weil man dann nicht weiß, was das iranische Regime tut, ob sie dann direkt US-Truppen angreifen. Und das macht richtig Angst.
Du hast gerade auch schon berechenbar gedroppt. Wie berechenbar sind denn die Kapazitäten vom iranischen Regime? Also wie viele Kapazitäten oder wie viele Möglichkeiten haben die zurückzuschlagen?
Das ist schwer zu sagen. Also die israelische Armee hat gesagt, dass sie, glaube ich, ein Drittel der Abschussrampen zerstört hat, also mit denen die Raketen eben Richtung Israel geschickt werden. Das iranische Regime hat schon ein sehr großes Raketenprogramm. Da ist schon viel da, aber ich kann wirklich nicht sagen, die machen ja auch keine irgendwie offiziellen Angaben dazu, da ist ja auch nichts transparent. Ja. Wie weit es jetzt hält sozusagen, wie viele Tage, Wochen das hält, das weiß ich nicht. Aber es scheint so, dass auch das iranische Regime absolut auf, nicht annähernd, aber das ist auch eine Auszeichnung des iranischen Regimes, in Anführungsstrichen, nicht annähernd auf Rationalität setzt, sondern auf Eskalation, auf Hass, auf Krieg.
Und glaubst du, also es gab ja in den letzten Jahren jetzt immer mehr Massenproteste gegen das Regime. Was macht es denn mit der Stabilität des Regimes, wenn die sich gleichzeitig wehren müssen gegen Israel?
Also das Regime ist offensichtlich schwach. Also das hat es nicht geschafft, die eigenen Leute zu schützen. Und auch militärisch sind sie offensichtlich schwächer, als sie vorgeben zu sein. Mhm. Also es ist sehr, sehr offensichtlich. Das heißt, sie sind geschwächt. Deswegen steigt gerade auch extrem die Repression nach innen. Also es wurde jetzt am Montag ein sogenannter mutmaßlicher israelischer Spion hingerichtet. Der hatte mit Israel nichts zu tun. Es ging einfach darum, einen Menschen hinzurichten, um den Menschen im Land zu sagen, ihr haltet jetzt still und fangt nicht auch noch an, irgendwie Aufstände zu machen oder so. Würden die sowieso nicht, weil sie sind gerade sowohl sozusagen damit beschäftigt, sicher in Sicherheit zu sein, ihr Leben zu retten, ihre Angehörigen zu schützen, ihre Familien zu schützen, als auch von der Repression des Regimes. Da werden die jetzt nicht auf die Idee kommen, ach so, wir könnten jetzt noch das Regime stürzen. Das heißt, das Regime ist geschwächt, aber je länger dieser Krieg fortfährt, umso schlechter ist es natürlich für die Zivilgesellschaft und für jede Art von Widerstand, die nach dem Krieg kommen könnte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Dynamik, die jetzt angebrochen ist, eben diese Schwäche des Regimes, dass die zur auf jeden Fall starken Schwächung nach einem Krieg und vielleicht sogar zu einem Sturz nach dem Krieg führt, aber nicht solange Krieg ist. Solange Krieg ist, werden die Menschen geschwächt. Solange Krieg ist, ist auch sind die Führungsfiguren um die Machthaber im Iran, in der Islamischen Republik, bleiben die zusammen. Nach einem Krieg kann es dazu kommen, dass es Absetzbewegungen gibt, dass es einen Putsch gibt. Ich weiß nicht was. Das kann sein, aber nicht solange das Land flächenhaft natürlich überall, aber im ganzen Land bombardiert wird.
Ich bin in meinen Recherchen immer wieder auf die Narrative gestoßen, dass die Menschen vor Ort das ja vielleicht auch feiern, dass das Regime unter Druck gerät. Was sagst du dafür? Das würde dem ja widersprechen eigentlich.
Das ist kein Oder, das ist ein Und. Mhm. Also feiern tun sie jetzt gerade nicht, weil sie, wie gesagt, das ist einfach, die Situation ist einfach zu schlecht. Und gleichzeitig natürlich freut man sich oder freuen sich viele, dass die Menschen, die sie seit 46 Jahren ermorden, vergewaltigen, inhaftieren und foltern, sozusagen eine Strafe kriegen. Wobei die meisten sich eher gewünscht hätten, dass sie vor Gericht landen irgendwann. Aber das besteht gleichzeitig. Aber es überwiegt gerade absolut die Angst vor diesem Krieg. Wie lange es geht, ob die Energieversorgung anhält, was mit der Wirtschaft passiert. Also Krieg bedeutet ja mehr als Tod. Das bedeutet langfristige Schäden, langfristige wirtschaftliche Versorgungsschäden. Also das ist gerade viel, viel präsenter, als jetzt die ganze Zeit sich zu freuen. Ein Mensch, mit einem Menschen stirbt dir eine ganze Welt. Und das kommt mir viel zu kurz. Das wird einfach auch medial kaum erwähnt.
Absolut. Aber können wir noch einmal abschließend darauf blicken, wie es den Menschen im Iran gerade geht?
Also seit Mittag ist eigentlich das Internet komplett abgeschaltet im Iran. Also man kommt wirklich nicht mehr durch. Wir haben noch über Festnetz jemanden erreicht. Und das macht das iranische Regime natürlich, um die Menschen einmal davon abzuhalten, miteinander zu kommunizieren. Also sie unter Druck zu setzen, dass auf keinen Fall irgendwas aufkommt mit Widerstand oder Aufstand oder sonst noch was. Und es bedeutet aber, dass Menschen in einer Situation, wo Informationen für sie lebenswichtig sind, also wo muss man evakuieren, wo ist es unsicher, das erfahren die Menschen aus dem Netz. Das erfahren sie nicht aus dem Staatsfernsehen, aus dem iranischen, was sie sowieso nicht angucken. Das heißt, das Regime nimmt ihnen gerade lebenswichtige Informationen. Und sie können natürlich auch nicht gucken, wo sind meine Angehörigen? Wie geht es ihnen? Wie kommen wir zusammen? Wo gehen wir hin? Nichts davon. Deswegen weiß ich seit gestern Nachmittag eigentlich nichts mehr. Und davor war einfach, vor allem in Teheran, einfach Angst. Wo sollen wir hin? Kommen wir noch weg? Gibt es noch Benzin? Benzin wurde rationiert ausgegeben. Die Leute, die ich in Teheran hatte, sind bis auf eine Familie alle draußen. Die haben es aus der Stadt rausgeschafft. Mhm. Aber jetzt kriegen wir halt nicht mal mehr Informationen.
Ja.
Und das ist richtig, richtig beängstigend.
Boah, das ist so krass, die Lage da. Unglaublich. Dann alles, alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Und vielen, vielen Dank für das Interview nochmal.
Ja, danke dir.
Tschüss.
Wow, das war eine echt emotionale Einordnung. Du hast ja das Interview geführt. Was ist dir so hängen geblieben?
Ich fand es ehrlich gesagt so krass und bin so unglaublich dankbar dafür, dass sie uns diese Einblicke gegeben hat. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man diese ganzen Artikel liest und im Internet unterwegs sind und aus den Socials unterwegs ist und so checkt, okay, wie ist denn die Lage da, dann vergisst man die Perspektive der Menschen. Und ich finde, Gilda hat die richtig, richtig gut uns nahegebracht. Und man hat auch erst damit ihr so richtig gecheckt, wie real dieser Krieg ist und wie präsent diese Angst ist. Und ich finde, wenn man so einen Tagesschau-Artikel liest, dann hat man halt diese Perspektive nicht besonders gut drin.
Klar, wenn man nur Nachrichten liest und keinen persönlichen Bezug dazu hat, dann hat man natürlich eine gewisse Distanz und sieht gar nicht so die vielen Einzelschicksale, die da dranhängen. Ich habe gestern mit einem engen Freund von mir telefoniert, in dessen Familie noch in Teheran lebt, und er hatte mir zum Beispiel gesagt, dass er seine Familie im Moment gar nicht erreichen kann. Und diese Angst, nicht zu wissen, wie es der Familie gerade geht, das ist für mich unvorstellbar und ein ganz, ganz furchtbarer Gedanke.
Absolut. Eine andere Sache, die mir beim Interview auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist der Aspekt der Loose Cannon von Trump.
Mhm.
Also es weiß echt niemand auf der ganzen Welt gefühlt, was dieser Dude als nächstes macht. Der ist komplett unberechenbar und hat gleichzeitig so unglaublich viel Macht.
Trump ist wirklich unvorhersehbar. Ich meine, damals, das hat er ja auch das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt, und das kam ja für viele auch total überraschend. Was wir bei all diesen geopolitischen Debatten nicht vergessen dürfen, das ist ein Konflikt zwischen Regimen und Regierungen und nicht zwischen den Bevölkerungen. Und die Leidtragenden sind im Endeffekt immer die Zivilistinnen.
Eben, und ich finde, man hätte es nicht besser sagen können als Gilda mit ihrem Statement: Mit einem Menschen stirbt eine ganze Welt.
Auf jeden Fall.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen.
Ja, meine Lieben, das war unser Bundeskanzler beim G7-Gipfel diese Woche. Und man kann sich schon vorstellen, so ein Interview, da kann man sich drüber streiten. Viele haben das als ziemlich geschmacklos beschrieben, dass er so über Krieg und vor allem auch über menschliche Opfer redet.
Anderes Thema, die Staaten der G7 haben sich ja auch auf einen gemeinsamen Nenner bzw. haben eine gemeinsame Haltung formuliert, wie sie sich zum Angriff Israels auf den Iran positionieren.
Ja, die Message des Statements war eigentlich, Israel hat ein Recht, sich selber zu verteidigen, Iran wird als Hauptquelle von Instabilität und Terror angesehen und darf auf jeden Fall nicht an Atomwaffen kommen. Und in der Erklärung hieß es auch, dass die Menschen der Region geschützt werden müssen.
Außerdem wird gehofft, dass eine Lösung im Konflikt zwischen Iran und Israel dazu beitragen kann, langfristigen Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Das betrifft natürlich auch die Situation im Gazastreifen.
Aber es wurde kein einziges kritisches Wort zum Vorgehen Israels gedroppt.
Ja, das ist schon krass, so zu hören, weil wir haben natürlich auch die Einordnung von verschiedenen VölkerrechtlerInnen und auch Gildas Perspektive. Das sind ja real, sind da ja auch einfach Zivilistinnen unter den Opfern. Und dann gar keine kritischen Worte dazu zu hören, fühlt sich irgendwie ein bisschen deplatziert an.
Absolut. Ich finde es unglaublich krass, dass sich da niemand zu geäußert hat. Aber mal ehrlich, diese ganze Stellungnahme, über die wir gerade sprechen, die wurde beim G7-Gipfel oder in den Nachrichten jedenfalls auch ein bisschen überschattet von einer anderen News. Und zwar, dass Trump früh gegangen ist. Und zwar nach der ersten Nacht. Viele haben sich da sehr drüber aufgeregt. Und das ist natürlich auch ein bisschen verständlich, weil der G7-Gipfel ein riesiges Ding ist. Sein offizieller Grund war, er musste nach Washington, um über die Lage im Iran zu beraten. Und deshalb war die Hauptnews der Woche irgendwie so, Trump ist vom G7-Gipfel reingehauen, obwohl der G7-Gipfel an sich auch schon eine News gewesen wäre. Ich meine, da kommen so Deutschland, Frankreich, Italien, Japan,
Kanada, Großbritannien, die EU und die USA.
Eine riesige Stammtischrunde Weltpolitik, alle am Start, um sich hinzusetzen und vielleicht ein paar Lösungsansätze für richtig, richtig, richtig große Probleme zu finden. Und früher war das, by the way, G8, aber Russland ist ja jetzt raus.
Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass die G7 Statement zu Iran-Israel gedroppt haben. Aber obviously ist das ja nicht das einzige Problem, das gerade global so abgeht. Und wie haben die G7 sich denn zu anderen Sachen positioniert?
Ja, wenn man sich die Weltlage so anguckt, dann merkt man schnell, es gibt sehr viel Redebedarf. Und deswegen waren auf der Agenda von diesem G7-Gipfel auch echt viele dicke Brocken. Ein paar Einigungen gab es allerdings, zum Beispiel zu KI-Themen, zum Kampf gegen Menschenhandel, Umgang mit autoritären Regimen und außerdem auch ein Plan für wichtige Rohstoffe. Und dann gab es aber auch ein paar Themen, wo es einfach gar keine Einigung gab. Einerseits der Zollstreit zwischen der EU und den USA und andererseits auch, und da muss ich erstmal schlucken, Ukraine.
Echt? Ja. Also das ist ja mit das beherrschendste Thema im Moment in den Medien oder seit Jahren. Und dass das gar nicht erwähnt wird, ist ja schon krass. War Selenskyj denn vor Ort?
Ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem Selenskyj ist extra angereist und hat Leute unter Druck gesetzt, hat ein bisschen Gespräche geführt, hat wirklich alles gegeben und dann kommt nichts. Das ist so krass.
Es muss ja auch wirklich eine Riesenenttäuschung für die ukrainische Bevölkerung sein, wenn so viele mächtige Staaten sich an einem Punkt treffen und die Lage der Ukraine einfach komplett ignoriert wird.
Das nächste Mal, wo über solche Themen gesprochen werden kann, mit ähnlichen TeilnehmerInnen, ist der NATO-Gipfel. Mhm. Und guess what? Dieser NATO-Gipfel wurde jetzt einfach auf 2,5 Stunden gekürzt.
What?
Ja.
Geht denn nicht normalerweise mehrere Tage?
Ja, aber es geht darum, Trump nicht zu langweilen.
No way.
Literally. Die waren so, ey, nach dem G7, Trump musste so schnell nach Hause. Jetzt machen wir kurz einen fucking... Jetzt machen wir kurz einen NATO-Gipfel. 2,5 Stunden lang.
Das ist unglaublich. Trump ist wie so ein gelangweiltes Kind, das bespaßt werden muss. Und das
oder
ist Wahnsinn.
Das ist so, so krass. Und jeder spielt mit. Und irgendwo muss man ja auch mitspielen, I guess. Das ist der mächtigste Mann der Welt gefühlt.
Klar.
Aber ja, das waren auf jeden Fall die globalen Nachrichten. Und ich muss ehrlich sagen, weltweit geht so unglaublich viel gerade. Aber diese Woche gab es auch eine Meldung aus Brandenburg, die zeigt, dass die Probleme nicht nur irgendwo auf irgendwelchen internationalen Gipfeln passieren und besprochen werden müssen, sondern auch hier bei uns vor der Tür. In Bad Freienwalde, Brandenburg, wurde am Sonntag das Vielfaltsfest angegriffen, von einer Gruppe Vermummter. Und einige Teilnehmende haben sich gewehrt. Das Fest lief unter dem Motto Bad Freienwalde ist bunt und wurde organisiert von einem Bündnis, was sich für Demokratie und gegen Rechts einsetzt. Und das muss man sich mal vorstellen, gegen Mittag kommen da einfach Vermummte, 10 bis 15 Menschen und greifen an.
Das ist absurd, einfach am helllichten Tag.
Und rate mal mit was, mit Holzstöcken und anderen Schlagwerkzeugen sind die auf BesucherInnen losgegangen. Eben. Und unter diesen BesucherInnen waren auch Leute aus der queeren Community und 2 Menschen wurden verletzt mit Gesichtsverletzungen. Und auch die Polizei sagt, dass sie sowas noch nie erlebt hat in der Form. Und inzwischen ermittelt auch der Staatsschutz. Das ist eigentlich ziemlich normal bei Fällen, die politisch motiviert sind. Und gestern wurde dann sogar schon eine Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht. Und guess, wie alt der ist? Der ist einfach mal 21 Jahre alt.
Wow.
Ja, das ist ein 21-jähriger Neonazi.
Okay, dann ist die Motivlage ja wahrscheinlich auch relativ klar.
Ja, und man weiß es halt, weil der soll der kleinen Partei der Dritte Weg angehören. Für die, die die nicht kennen oder vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben, das ist die Partei, die versteht sich als radikale Alternative zur NPD. Die NPD, die gibt es zwar nicht mehr, die heißt jetzt die Heimat, aber trotzdem gibt es ja ein grobes Bild darüber, was so deren Ideale sind.
Ich finde es krass, dass es noch eine radikalere Alternative zur NPD gibt.
Ich finde es auch
ziemlich schockierend.
Ja.
Ja, wir haben ja, by the way, gerade auch den Pride Month. Und dass so ein Angriff im Pride Month passiert, ist ja schon schlimm genug. Aber es fühlt sich in letzter Zeit so an, als würden sich gerade solche Angriffe gegen die queere Community immer mehr häufen.
Ja, und das ist ja nicht nur ein Gefühl, das ist auch die Faktenlage. Hm. BKA hat da ein bisschen ausgelegt. 2023 gab es so viel politisch motivierte Straftaten gegen queere Menschen wie noch nie, fast 1800. Und es geht da nicht nur um so die Kommentarspalten bei TikTok oder irgendwo auf Social Media, so irgendwelche Ecken. Es geht halt wirklich auch um körperliche Angriffe. Es wurden davon nämlich 200 erfasst. Und ich will hier auch nochmal betonen, erfasst, ne? Also weil es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass so 87% der queeren Menschen solche körperlichen Angriffe gar nicht erst anzeigen. Und die Prozentzahl ist bei verbaler Gewalt sogar noch höher. Also die Dunkelziffer
ist viel, viel höher.
Eben. Und das alles, das hat ja auch reale Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber in Gelsenkirchen, da wurde der CSD ja wegen einer Bedrohungslage komplett abgesagt.
Ja, habe ich tatsächlich mitbekommen und ich fand das super schockierend. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und dass einfach meine Nachbarstadt den CSD absagen muss oder abgesagt hat wegen einer Bedrohungslage, ist crazy. Und gerade in NRW haben wir eine super starke queere Community und dass die in Städten wie Gelsenkirchen jetzt nicht mehr repräsentiert wird, in Form des CSDs, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen beschämend.
Ja, und ich finde, was für eine Message schickt es an die queeren Menschen? Also, wir lassen uns jetzt unterkriegen, oder was?
Anscheinend.
Anscheinend schon.
Sowas passiert ja leider nicht nur hier, sondern auch weltweit. Hier bei uns wurde ja dem Regenbogennetzwerk des Bundestages erstmalig untersagt, aufgrund von Neutralitätsgründen am CSD teilzunehmen. Und auch das finde ich irgendwie gerade in so einer angespannten Lage eine ganz verheerende Message.
Naja, besonders zum Pride Month einfach, weißt du, Pride steht für LGBTQ+, Stolz, für Schutz, für Sichtbarkeit, für, jo, du bist nicht allein, und gerade fühlt sich das für ganz viele genau anders an, würde ich sagen, und genau da müssen wir auch wirklich hinschauen, nicht nur Deutschland, weltweit. Und dennoch, obwohl die Nachrichtenlage so krass trist ist, wünschen wir allen von ganzem Herzen einen richtig schönen Pride.
Happy Pride. Ey, Kopfnicken kostet wieder Geld.
Ja.
Wer ist der King of Web?
SSEO.
Ja, ey, es ist einfach passiert. Und ich finde es gerade so angenehm, dass bei so vielen Krisen, dass man sich auch mal ein bisschen, ich sag mal, ablenken kann. Und zwar habe ich das heute Morgen mit Sios neuen Track gemacht. Der hat nämlich seit Ewigkeiten wieder was gedroppt und sein neues Album angekündigt.
Das ist so krass, endlich. Ich wusste nicht, dass ich es brauche, aber als ich diesen Instagram-Post von ihm gesehen habe, mit auch seinen neuen Haaren und sowas, war ich so, uff, ist es der Moment.
Es ist der Moment.
Es ist absolut der Moment.
Also es ist auch komplett zurückgekommen in Sio-Manier und bleibt sich selbst immer treu. Immer noch crazy Boom-Bap-Beats und ich bin so hyped aufs Album.
Wann kommt es genau?
Ich glaube am 17. Oktober. Also nagelt mich nicht auf das genaue Datum fest, aber auf jeden Fall im Oktober. Aber die neue Single könnt ihr jetzt alle schon hören.
Alles oder nix. Und diese Woche gab es noch einen richtigen Aufreger, und zwar Sabrina Carpenters neues Albumcover. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war noch nie der größte Sabrina Carpenter-Fan. Es hat mich bisher noch nicht ganz abgeholt. Und how wrong I was to think so. Das Ding ist nämlich, alle reden da gerade drüber. Man sieht sie auf ihren Knien, wahrscheinlich vor so einem Typen, der einen in den Haaren zieht. Ja. Und dann kommt die altbekannte Frage, ist das Feminismus oder kann das weg? Und um das einzuordnen, habe ich mal eine Person gefragt, die mehr als qualifiziert ist, sich darüber aufzuregen und darüber zu sprechen.
Absolut.
Die ihr hier auch noch öfter sehen werdet.
Hallo, ich bin Sissy, ich bin auch Host bei Die Woche und ich muss erstmal sagen, ich bin großer Sabrina Carpenter Fan. Ich finde den neuen Song von ihr, Manchild, richtig catchy und ich freue mich auch schon auf das neue Album. Aber natürlich habe ich auch die Kontroverse um ihr neues Albumcover mitbekommen. Und ich dachte, ich fasse euch einmal die drei häufigsten Takes dazu zusammen und ihr bekommt noch meine 5 Cent dazu. Nummer 1, absolut unfeministisch. Sie bedient in diesem Cover den Male Gaze, also einen männlichen Blick. Und das kennt man auch total daran, dass sie irgendwie an den Haaren gezogen und gepackt wird oder dass sie auf allen Vieren vor dem Mann kniet, was irgendwie sowas Unterwürfiges hat. Und einige sagen jetzt eben so, hey, das ist total gewaltvoll und würde auch patriarchale Beziehungen verherrlichen. Dann haben wir Take 2. Sexpositiv, sorry, das ist mega feministisch und empowernd so. Leute kommen einfach nicht damit klar, dass Sabrina Carpenter, eine erwachsene Frau, zu ihrer Sexualität steht, ein bisschen kinky ist und deswegen finden Leute auch dieses Cover jetzt irgendwie kacke, weil die einfach nicht mit so einer Sexualität klarkommen würden. Und Nummer 3, lol, das ist Satire und Ironie, warum checken das so wenige? Das Album heißt ja A Man's Best Friend, also Hund. Und sie kniet auf allen Vieren wie ein Hund und inszeniert sich so ein bisschen als der Dog, was manche auch so als Bitch bezeichnen würden. So, das ist mega feministisch und clever gemeint. Und jetzt meine 5 Cent dazu. Nur weil eine Frau etwas macht, ist das nicht automatisch feministisch. Ich persönlich finde, das Album ist weder empowernd noch feministisch. Aber sie setzt jetzt auch nicht den Feminismus um Jahrzehnte zurück, wie es ja in manchen Kommentaren heißt. Aber ich finde, wenn es Satire sein soll, ist sie einfach nicht besonders gut, weil es hat nichts Subversives oder Kritisches, was irgendwie mit so alten Rollenbildern oder Strukturen so brechen würde. Also reproduziert schon einfach sehr Bilder, die wir aus so einer 50er-Jahre-Werbung kennen. Nur weil Sabrina Carpenter mega hot und super funny ist und sich in ihren Videos total oft über Männer lustig macht, heißt das nicht, dass ihr Cover direkt als Satire funktioniert. Und ja, Frauen werden eher und stärker kritisiert, auf jeden Fall. Aber Sabrina Carpenter ist trotzdem eine weiße, reiche, berühmte Person, die total viele Menschen erreicht. Und ich erinnere mich noch damals, als WAP, also Wet Ass Pussy 2020, rauskam von Cardi B und Megan Thee Stallion und was die für einen Shitstorm erlebt haben. Da in dem Song geht es ja auch um weibliche Lust, irgendwie Verlangen und Sexualität. Und während Sabrina Carpenter total gefeiert und verteidigt wird in ihrer sexuellen Selbstdarstellung oder sexuellen Inszenierung auf jeden Fall, wurden die beiden damals total problematisiert. Und ich finde, das zeigt auch nochmal gut, welche Rolle Rassismus in unserer Wahrnehmung von so Sexualität irgendwie und Weiblichkeit auch hat. All in all, ich finde es super cool, wenn Leute kritisch bleiben und auch so ein Albumcover zum Beispiel hinterfragen, natürlich ohne zu haten. Deswegen würde mich auch total eure Meinung interessieren. Vielleicht könnt ihr das ja mal hier in die Kommentare schreiben.
Vielen Dank, liebe Sissy. Das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Einblick, den wir noch zum Ende machen konnten. Das war es jetzt auch schon mit unserer ersten Die Woche-Folge.
Ja, es hat mir riesig Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Und nächste Woche seht ihr dann die beiden anderen Hosts, die ihr heute schon kurz kennengelernt habt.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.